So, wir sind bei den Boolschen Netzwerken und ich habe gestern schon und am Freitag und heute auch einige allgemeine Sachen erklärt, die vielleicht ein klein wenig sozusagen langweilig sind, aber das sind allgemeine Dinge über dynamische Systeme und Netzwerken von dynamischen Systemen, die wir anhand der Boolschen Netzwerke einführen, aber die in analoger Form für alle möglichen gekoppelten dynamischen Systeme gelten. Und da machen wir auch weiter, bevor wir dann wirklich konkret werden. Also wir haben Boolsche Variablen, Sigma i, welche von der Zeit abhängig sind. I gleich 1 bis n. Und die mit Kopplungsfunktionen verbunden sind in Netzwerken. Wir werden gleich ein Beispiel durchrechnen. Bevor wir das machen, sozusagen konkret werden, noch ein paar weitere allgemeine Dinge, nämlich welche Arten von Dynamik gibt das überhaupt, und das ist ein wichtiger Punkt auch, für alle diskreten dynamischen Systemen, wo die Zeit t gleich 1, 2, 3 diskret ist. Und der entscheidende Punkt ist das folgende: Sie haben zu einem gewissen Zeitpunkt den Zustand, den wir mit dem großen Sigma i bezeichnet haben, als großen Sigma, also 0, 0, 1, 1 und irgend so etwas für mein System. Und ich möchte jetzt ausrechnen zum nächsten Zeitpunkt den Zustand. Und ich habe die Regeln, dass zum Beispiel diese Zelle hier durch diese drei Zellen hier kontrolliert wird. Und die Frage ist jetzt, mache ich diesen Update gleichzeitig oder nacheinander? Also wenn ich gleichzeitig mache, dann sagen wir mal, wenn das hier mein Updating Rule wäre, und das hier ist das allgemeine XOR, dann hätte ich, und das alles andere wären Identitäten, dann hätte ich ja den nächsten Zustand, wäre zum Beispiel so etwas. Wenn ich das aber hintereinander mache, sagen wir erst diese Zelle und dann andere Zellen, im Allgemeinen jetzt, sagen wir, okay, wir nehmen hier nochmal ein AND dazu oder irgend so etwas, wenn ich das hintereinander mache, also erst Zelle 1 update, dann Zelle 2, dann Zelle 3, dann ist ja Zelle 1 schon verschieden, wenn ich Zelle 2 update. Und dann gebe ich ein anderes Resultat. Und das eine nennt man synchrones. Das heißt, also for all sigma i t plus 1 at the same time. Also zur gleichen Zeit. Und der Gegenteil wäre halt der seriale oder asynchrones Update. Asynchrones. Wo ich das entweder der Reihenfolge nach mache, erst diese, dann diese, dann diese, dann diese, dann diese, oder zufällig auch mache. Ich wähle einfach zufällig eine Reihenfolge aus, in die jedes Mal eine andere Reihenfolge. Also asynchron bezeichnet man, wenn ich das zufällig jedes Mal eine andere Reihenfolge wähle, wenig updaten, und serial, wenn ich das immer in der gleichen Reihenfolge mache. Aber es ist, wir werden sehen, für gewisse Sachen macht das keinen Unterschied, aber für viele Sachen macht das einen enormen Unterschied, ob ich synchron oder nicht synchron meine Dynamik berechne. Analog gibt es auch für die Wahl des Modells, das wir das letzte Mal besprochen haben, verschiedene Möglichkeiten. Und wie gesagt, dieses Begriff synchron versus asynchron ist für alle dynamischen Systeme mit diskreter Dynamik wichtig. Wenn ich mehr als eine Variable habe, muss ich mich entscheiden, was ich mache. Und hier ist die Frage, geht es, how do we select the coupling? Sigma 1 bis Sigma k. Und am Anfang hatten wir das gesagt, wählen wir die irgendwie aus, mit dem Gitter, zufällig oder auch wie auch immer. Aber die Frage ist jetzt, was mache ich bei den verschiedenen Zeitschritten? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Quenched, das ist ein Begriff aus der Physik. Ich erkläre gleich, woher das kommt. Die FI, constant, das heißt, sie ändern sich nicht mit der Zeit. Wenn Sie sowieso ein zufälliges Modell haben und Sie haben ein zufälliges Netzwerk, dann könnten Sie auch auf die Idee kommen, die Kopplungsfunktion, die Sie zufällig ausgewählt haben, zeitlich zu ändern. Wenn Sie das nicht machen, Sie sozusagen am Anfang eine Unordnung wählen und diese Unordnung dann einfrieren, dann ist das ein Begriff aus der Physik, quenched. In der Physik heißt es, Sie sind bei hohen Temperaturen, dort ist das System ungeordnet, Sie kühlen sehr schnell ab, dann ist die Unordnung, die Sie zufälligerweise haben, wird transportiert auf niedrige Temperaturen. Und wenn Sie sehr, sehr schnell machen, können Sie metallische Gläser zum Beispiel erzeugen. Weil normalerweise kristallisiert alles aus. Also normalerweise wird jeder Festkörper, wenn Sie ihn abkühlen, auskristallisieren und Mikrokristalle bilden, auch wenn Sie es makroskopisch nicht sehen. Also für alle Metalle, die Sie hier sehen, sind eigentlich mikroskopisch aufgebaut aus Mini-Kristallen. Aber man sagt quenched, wenn Sie so schnell abkühlen, dass die Unordnung eingefroren wird. Und das ist dasselbe hier. Sie wählen einmal ein ungeordnetes System am Anfang und dann lassen Sie diese Unordnung eingefroren und ändern sie nie wieder. Das ist die häufigste Art und Weise, wie man das macht. Das Gegenteil davon, auch aus der Physik der Begriff annealed. Da wählt man die Kopplungsfunktion FI bei jedem Zeitschritt neu zufällig aus. Und in der Physik sagt man, man macht Annealing, wenn man bei einer gewissen Temperatur bleibt und die Unordnung mittelt. Annealing heißt, man mittelt die Unordnung, indem man bei einer hohen Temperatur bleibt. Manchmal auch, man ist bei tiefen Temperaturen, man wärmt auf, kann über die Unordnung mitteln und dann langsam wieder gemittelt runterfahren. Das ist ein Standard, beides aus der Metallurgie und der Kristallographie, beides Standardbegriffe. Und das kann man auch bei diesen Zufallsnetzwerken machen. Ich kann bei jedem Zeitschritt eine neues Ensemble-Realisation der Kopplungsfunktion wählen. Da werden sich eine ganze Reihe von Sachen ändern und einige Sachen werden aber auch gleich bleiben. Das werden wir noch besprechen. Und sozusagen Zwischenweg ist, wenn ich die Kopplungsfunktion ändere, aber nicht zufällig, sondern wenn ich sie gezielt ändere, dann mache ich halt was anderes. Und ein Beispiel, das weder in diese eine noch andere Kategorie ist, für eine gezielte Änderung wären zum Beispiel genetische Algorithmen. Aber es gibt natürlich auch andere. Wo ich also die Kopplungsfunktion versuche, auf ein gewisses Ziel, zum Beispiel ein gewisses Ziel der Dynamik, nach gewissen Fortschritten, nach Vorgaben zu ändern. Also die Kopplungsfunktionen sind nicht konstant, werden auch nicht zufällig gewählt, sondern bei jedem Zeitschritt adaptiv angepasst. Adaption of coupling constants. Und das kann man mit verschiedenen Algorithmen machen, genetisch oder anderen Algorithmen. Und das kommt natürlich auch sehr häufig vor in der Natur, wenn Sie nämlich boolesche Netzwerke benutzen, um neuronale Netzwerke zu simulieren, dann ist der Informationstransfer zwischen den Neuronen die kognitive Informationsverarbeitung. Und das Anpassen der Kopplungsfunktionen, wie stark die miteinander verbunden sind, ist das Lernen. Wenn Sie also Gedächtnis simulieren wollen, dann müssen Sie die Kopplungsfunktionen anpassen mit der Zeit. Das nennt man dann im Gehirn die synaptische Plastizität, nicht? Die Synapsis, die von einem präsynaptischen Neuron auf ein postsynaptisches Neuron, eigentlich umgekehrt hier, ist jetzt egal, das ist eigentlich, malt man das umgekehrt, und die Kopplungsstärke hier ändert sich im Laufe der Zeit, wie stark das Aktionspotenzial, das von dem präsynaptischen Neuron reinkommt, wenn es feuert, wie stark ist das postsynaptische Neuron beeinflusst. Das ist die synaptische Stärke und die ändert sich natürlich mit dem Lernen und dem Gedächtnis und so weiter. Und das ist natürlich eine Kopplungsfunktion vom Prä zu Post, die sich mit der Stärke ändert. Also auch etwas, was überall in der Natur ständig vorkommt. Also soweit hier zur Begriffsbildung. Und eine der ganz zentralen Sachen, was ich schon mehrmals betont habe, die man bei allen dynamischen Systemen untersucht und die wir sehr intensiv noch untersuchen werden für diese boolesche Netzwerke, sind die Attraktoren bzw. die Zyklen. Da werden wir gleich ein Beispiel machen und später werden wir das allgemein untersuchen. Und es ist so, der Zustandsraum, der Phase Space, der ist halt 2 hoch n, ist kleiner und endlich. Das heißt, irgendwann bin ich mit meinem Zustand Sigma T plus 1, Sigma T minus 1 und so weiter, Sigma 0. Ich kann nicht immer neue Zustände generieren. Das geht nicht, weil mein Zustandsraum endlich ist. Irgendwann mal muss ich ein Sigma T haben, das identisch ist mit einem, das es vorher schon mal gab. Geht gar nicht anders. Weil ich ja einen endlichen Zustandsraum habe. Es mag zwar groß sein, aber endlich. Und weil ich eine Markovisches System habe, das heißt, ich habe kein Gedächtnis, wir sind hier Markovien, wir haben kein Gedächtnis, das heißt, wenn ich wieder bei diesem Zustand bin, wo ich schon mal war, muss ich notwendigerweise exakt die gleiche Abfolge von Zuständen wiedergehen. Das heißt, ich laufe in einen Zyklus rein. Notwendigerweise. Der Zyklus kann auch die Länge 1 haben, aber er muss endlich sein. Das heißt, was auch immer ich mache, wo auch immer ich starte, ich muss in irgendeinen Zyklus landen. Und das ist etwas, wie viele Zyklen es gibt, wie lang sie sind und so weiter, das bestimmt natürlich die gesamte Langzeitdynamik. Die gesamte Langzeitdynamik wird davon bestimmt, wie viele Zyklen ich habe und welche Länge sie haben. Gut, machen wir hier ein Beispiel. Ein ganz einfaches System, das ist hier 1, also wir haben hier das Sigma 1 von T plus 1 gleich AND, das ist meine Funktion, von Sigma 1, Sigma 2 von zur Zeit T, schreiben wir es mal explizit aus, Sigma 2 zur Zeit T ist. Und bei den anderen ist es eine OR-Funktion, also zum Beispiel Sigma 2 von T plus 1 ist gleich OR von Sigma 1 ist hier von Sigma 2 und Sigma 3. Sigma 2 ist von Sigma 1 von T und Sigma 3 von T, also ein ganz einfaches System und dasselbe hier für 3. Gut, und das wollen wir einfach mal alles durchrechnen. Ich schreibe mal das Ergebnis hin, dann können wir das überprüfen. Es gibt die folgenden Zyklen. Ich schreibe also die gesamte Dynamik jetzt hin. 0, 0, 0 ist ein Fixpunkt, wird auf sich selber abgebildet. Haben wir gleich 0, 1, 0, 0, 0, 1 ist ein Zweierzyklus. Und der Rest ist ein klein wenig komplizierter. Da habe ich 0, 1, 1, wird abgebildet auf den Fixpunkt 1, 1, 1. Und das wird auf 1, 0, 0, 1, 1, 0 und 1, 0, 1. Also, ich habe 8 Zustände, 2 hoch 3 gleich 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nicht? Also ich muss für jeden der Zustand mir aufschreiben, wohin er abgebildet wird. Nehmen wir also mal 0, 0, 0. Also alles ist bei 0. Ja, wenn ich OR mache oder wenn ich AND mache, wird 0 immer auf 0 abgebildet. Das heißt, 0, 0, 0 ist ein Fixpunkt. Weil wenn alles 0 ist, bleibt es bei 0. Dann nehmen wir mal 0, 1, 0. Hier ist ein Fehler. Hier ist eine 1, nicht wahr? Ja. Gut, 0, 1, 0, das sind die ersten zwei. Also dann habe ich, diese beiden sind 0, oder ich male es mal so auf. Dann starte ich also 1, 2, 3, 0, 1, 0. So, das ist mein Zustand, 0, 1, 0. Jetzt habe ich hier ein AND, das heißt, das geht auf 0, weil ich hier ein AND habe. Hier habe ich ein OR, dann geht das hier auf 0. Und hier habe ich ein OR, dann geht das hier auf 1. Das heißt, dieser Zustand wird auf den im nächsten Zeitschritt abgebildet. Jetzt kann ich das nochmal machen. Das AND wird auf 0 abgebildet, das OR wird auf 1 abgebildet und das OR hier wird auf 0 abgebildet. Das heißt, dieser Zustand geht immer hin und her. Ähnlich ist das hier beim 1, 1, 1. 1, 1, 1 wird immer, 1, 1 wird immer auf 1 abgebildet, sowohl für OR wie AND. Deswegen ist 1, 1, 1 ein Fixpunkt. Aber jetzt sehen wir, dieser Fixpunkt hat einen Einzugsbereich, weil nämlich zum Beispiel 0, 1, 1 auch auf 1, 1, 1 abgebildet wird. Warum? Das AND wird abgebildet und die beiden ORs werden auch auf 1 abgebildet. Das heißt, 0, 1, 1 wird abgebildet mit der Dynamik auf 1, 1, 1. Und das ist ein Fixpunkt, weil es auf sich selber abgebildet wird. Und dasselbe können wir hier sehen, das 1, 0, 0, das ist 1, 0, 0. Ich habe zwei ORs, also kommt hier unten immer eine 1 hin und ein AND, da kommt da oben eine 0 hin, also wird das hier auf das abgebildet und so weiter. Sozusagen der Computer macht das schnell und gerne und wenn wir das im Kopf machen, müssen wir ein bisschen überlegen. Aber wir sehen wichtige Sachen, nämlich wir haben normalerweise eine ganze Reihe von Fixpunkten, in diesem Fall haben wir drei Zyklen. Wir haben zwei Zyklen der Länge 1 und einen Zyklus der Länge 2. Und ein Zyklus der Länge 1 ist dominant, denn er hat nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 5 von 8 Zuständen. Also wenn ich zufälligerweise starte mit einem Zufallszustand, dann werde ich mit 5 Achtel Wahrscheinlichkeit hier landen. Und nur mit 1 Achtel Wahrscheinlichkeit hier und mit 2 Achtel Wahrscheinlichkeit dort. Weil der Einzugsbereich, oder auf Englisch sagt man der Einzugsbasin, Basin of Attraction, das ist also der Zustandsraum, sind also alle Zustände, also Basin of Attraction, von einem Attraktor. Das sind alle Zustände, die zu meinem Attraktor führen. Und der Zustand selber ist dabei in diesem Fall, je nachdem, wie man definiert. Und der ist halt ein Riesen, also relativ zu dem System, ein Rieseneinzugsbereich und die beiden klein. Also ein sehr einfaches Beispiel, aber das sind eigentlich alles, was wir brauchen. Und später werden wir dann versuchen, eine allgemeine Aussage zu machen, wie groß die Anzahl von den Zyklen sind und wie lang sie sind und wie das dann sich ändert, wenn das System immer größer wird. Also die große Fragestellung wird hier sein, und deswegen sind die Boolschen Netzwerke auch so wichtig, wie verhalten sich alle diese Dinge im thermodynamischen Limes, wenn n gegen unendlich geht? Wie werden meine Zyklen immer länger? Wächst die Anzahl immer mehr oder bleibt sie endlich? Wie beeinflusst das die Dynamik? Und das kann ich so schön machen, weil das System definiert ist, so dass ich skalieren kann. Also es ist ein dynamisches System, von dem ich den thermodynamischen Limes bilden kann. Und solche dynamischen Systeme gibt es nicht viele, jedenfalls nicht welche, die so einfach sind. Und deswegen hat das eine unglaubliche Bedeutung als Referenzmodell. So, als erstes werden wir, da nacheinander sehr ähnlich, aber leicht verschiedenen Gesichtspunkten, die globale Dynamik betrachten. Und der erste Gesichtspunkt ist der Gesichtspunkt des Informationsflusses. Danach werden wir praktisch ganz ähnliche Rechnungen nochmal durchführen, aber unter einem anderen Gesichtspunkt, weil einfach diese beiden Gesichtspunkte immer wichtig sind in all diesen dynamischen Systemen. Und der Informationsfluss ist ganz typischerweise halt die Antwort oder die Response des Systems zu einer Veränderung. Das hatten wir auch schon unter den Ljapunov-Exponenten betrachtet. Also ich gehe mal ganz allgemein. Ich habe eine Trajektorie des Systems und ich mache eine Änderung, indem ich hier eine kleine Störung einführe. Und dann schaue ich mir an, wie die Trajektorie unter dieser Änderung sich ändert. Was hat das Ganze mit Information zu tun? Am Anfang habe ich eine Information, dass diese verschieden sind. Also ich habe ein System und ich mache einen sensorischen Input, dann mache ich eine Änderung. Wenn es jetzt so ist, dass diese verschiedenen Anfangsbedingungen nach einer gewissen Weile nicht mehr zu sehen sind, dann ist die Information verloren gegangen. Die Information, dass etwas verschieden war, gibt es am Ende nicht mehr. Wenn die Information bleibt oder sozusagen verstärkt wird, dann kann ich am Ende wunderbar einen Separator machen und sagen, aha, ich habe zwei Sachen, die verschieden sind. Ein Bild mit einem Affe und ein Bild mit einem Menschen. Am Anfang sozusagen aus der Ferne sehen sie ganz ähnlich. Nach am Ende der Trajektorie sind sie weit auseinander und ich kann sie ganz einfach separieren. Dann habe ich sozusagen die Information erhalten oder auch noch verstärkt. Sozusagen, das ist ganz ähnlich, was wir immer betrachtet haben, die Sensibilität von der Dynamik, aber unter einem anderen Gesichtspunkt des Informationsflusses, weil der Informationsfluss in diesen Boolschen Netzwerken halt etwas ist, was man standardmäßig betrachtet. Wenn wir zum Beispiel Genregulationsnetzwerke, dann geht es halt auch um Information, was passiert. Hier für diskrete Systeme ist die einfachste Maß für Distanzen die sogenannte Hamming- oder Manhattan-Distanz. Und das wegen dem Vorurteil, dass Manhattan quadratisch aufgebaut ist und die Leute alle Distanzen angeben, 2 Block östlich und 3 Block nördlich, da ist dann das tolle Restaurant, dass also alles in Blocks angegeben wird, nehmen wir also die Distanz, wie viele Blocks wir laufen müssen. Das heißt hier, Bei den Boolschen Netzwerken ist es einfach plus minus 1. Also wenn ich ein Sigma 0 habe, das wäre hier zum Beispiel mein Sigma 0, und ich habe hier ein Sigma 0 Tilde, ein leicht verschiedenes Zustand. Das ist also Sigma 1 zur Zeit 0 bis Sigma n zur Zeit t gleich 0. Das ist mein Zustandsvektor. Und mein leicht verschiedener Zustandsvektor ist Sigma 1 Tilde von 0 und Sigma n Tilde von 0. Ja, da die jetzt nun plus oder minus 1 sind, können natürlich die meisten müssen gleich sein, sonst sind sie sehr verschieden. Und was sage ich für mein Maß an Verschiedenheit? Die Distanz d zur Zeit t soll dann sein, einfach die Manhattan-Distanz, Summe über i gleich 1 bis n, Sigma i von t minus Sigma i Tilde von t zum Quadrat. Und das hier ist ja nichts anderes als 0 für Sigma i gleich Sigma i Tilde und plus oder minus 1, 2 plus oder minus 2 für Sigma i nicht gleich Sigma i Tilde. Das heißt, ich habe immer 0, wenn sie gleich sind, oder 4, wenn sie ungleich sind. Also was Diskrete, genau wie bei meinen Blöcken, das nennt man die Manhattan-Distanz. Plus minus 1, sorry, weil mein Sigma i's gleich 0 oder 1 sind. Nicht plus oder minus 1, ich nehme 0 oder 1 für meine Werte. Wenn sie gleich sind, ist es 0, und wenn sie verschieden sind, ist das plus oder minus 1. Wenn ich plus oder minus 1 nehmen würde, dann müsste ich halt durch 4 dividieren. Gut, und zum Beispiel, machen wir kurz ein Beispiel vielleicht, Sigma 1 gleich 1, 0, 0, 1. Sigma 2 gleich 0, 1, 1, 0 und Sigma 3 gleich 1, 0, 1, 1. Dann habe ich hier offensichtlich die maximale Distanz d gleich 4, weil alle 4 verschieden sind. Also die Hamming-Distanz zählt einfach, wie viele verschiedene Elemente ich habe. Und diese Distanz hier ist drei. Und diese Distanz von dem und dem ist 1. Ich zähle einfach ab, wie viele verschiedene Elemente ich habe. Was Einfaches kann ich gar nicht machen. Gut, das kann ich auch umschreiben in etwas, was wir ein bisschen mehr kennen, nämlich das Skalarprodukt, aber es hat kein exaktes Umschreiben oder den Überlapp. Den definieren wir mit einem P. Den nehmen wir A, den wir noch häufiger gebrauchen, gleich 1 minus d von t durch n. Also ich normiere das, weil die Hamming-Distanz ist offensichtlich zwischen 0 und n, weil ich zähle einfach, wie viele verschiedene Elemente ich habe. Das können maximal n sein. Und wenn sie alle gleich sind, ist es 0. Das kann ich hier ausrechnen. Das ist also 1 minus 1 über n, Summe über i, Sigma i zum Quadrat, minus 2 Sigma i Tilde plus Sigma i Tilde zum Quadrat. Und das ist jetzt ungefähr durch n, Summe über i, Sigma I Tilde, wenn ich annehme, dass es gleich viele 0 und 1 ergibt, sonst gilt das nicht, if Summe über I Sigma I zum Quadrat ist ungefähr gleich n halbe, ungefähr gleich Summe über I Sigma I Tilde zum Quadrat. Nicht? Also für jedes 0 kommt ja hier 0 und für jede 1 bekomme ich eine 1. Also wenn ich ungefähr gleich viele Nuller und Einser habe, also kein Magnetization Bias, ist das n halbe. Dann habe ich hier ein n halbe und hier ein n halbe. Zweimal n halbe durch n, das hebt sich dann gerade weg. Und dann habe ich das hier. Und das kennen wir natürlich, kennen Sie sehr gut. Das sieht aus wie das Skalarprodukt. Zwischen zwei Vektoren. In diesem Fall sind das natürlich Vektoren, die nur Nuller und Einser haben. Und wie gesagt, das gilt nur, wenn ich kein Magnetization Bias habe. Richtig. Ja, und dann kann ich damit sprechen, was ich vorher schon, wo tue ich denn das hin? Das brauche ich nämlich noch. Mache ich lieber auf die neue Seite. Was es mit dem Informationsfluss auf sich hat, das kann ich jetzt definieren als Funktion meines Überlaps. Also habe ich, dass die Information vollkommen verloren geht, wenn die Hemmingsdistanz gegen 0 geht. Das heißt, wenn der Überlapp gegen 1 geht. So. Also für große Zeitskalen, Limes t gegen unendlich, habe ich, wenn Limes t gegen unendlich endlich a von t gleich 1 ist, dann habe ich Loss of Information. Denn wenn a von t gleich 1 ist, habe ich ja das ja, 1 ist, also wenn Sigma I oder Sigma I gleich Sigma I Tilde ist, dann ist das hier entweder 0 oder 1. Wenn ich keinen Magnetization Bias habe und die Hälfte Nuller sind und die Hälfte Einser sind, dann sind die Hälften des Seits, also n halbe sind gleich 1 und 2 durch n halbe mal n halbe gibt 1. Das heißt, wenn ich keinen Magnetization Bias habe, das heißt, das ist dasselbe wie wenn d, die Hemming-Distance gegen 0 geht. Wenn die Hemming-Distance gegen 0 geht, dann geht der Überlapp gegen 1. Dann habe ich also vollkommen mein Loss of Information. Das heißt, alle Informationen, die ich am Anfang hatte, gehen verloren. Und das kann natürlich passieren, wenn beide in den gleichen Attraktor reingehen. Und man spricht natürlich im Gegenteil, wenn Limes t gegen unendlich a von t gleich a Stern kleiner als 1 ist, Information Retention. Das heißt, ich erhalte meine Information zumindest teilweise. Gut. Und das ist für die lange Zeitskalen und das können wir kontrastieren. Das ist also interessant für große Zeitskalen, Long Times. Aber wir sind natürlich auch interessiert an der Dynamik für kurze Zeitskalen, wo unsere Ljapunov-Exponenten zum Tragen kommen. Also für Short-Time-Scales werde ich im Allgemeinen haben, da werden wir auch noch ausrechnen, dass d von t irgendein Anfangsabstand ist, mal e hoch lambda t, eine Art Ljapunov-Exponent. Das heißt, der Anfangsabstand kann entweder wachsen oder kleiner werden. Im Normalfall würde das exponentiell tun. Und dann haben wir eine leicht andere Nomenklatur, dann sprechen wir meistens nicht von Loss von Information oder Retention, sondern dann sprechen wir von Chaos oder Nicht-Chaos. Aber die beiden Sachen werden dann natürlich miteinander zusammenheißen. Also dann spricht man im Allgemeinen vom Chaotic Phase für Lambda größer 0, weil das System sensitiv, exponentiell empfindlich zu den Anfangsbedingungen ist. Das hatten wir auch schon beim stochastischen, bei der Dingsbums-Abbildung, ne, der vom deterministischen Chaos, unsere Abbildung. Logistischen Abbildung. Die Frozen Phase oder die kritische Phase gleich dazwischen und die Frozen Phase, die eingefrorene Phase, wenn Lambda kleiner 0 ist. Warum ist die Phase eingefroren? Weil sich nach einer gewissen Zeit nichts mehr tut, die Sachen laufen zusammen und es ist alles eingefroren. Und in der kritischen Phase wenn Lambda gleich 0 ist, dann kommt es darauf an, was passiert, dann wird im Allgemeinen die Hamming-Distanz irgendeine Potenzgesetz sein von der Zeit. Wenn der exponentielle Term nicht da ist, dann werde ich normalerweise ein Potenzgesetz finden. Das werden wir auch beim Sandbein-Modell dann ausrechnen explizit. Und ich werde eine skalenvariante Phase haben. Und das ist natürlich eine interessante Phase, weil ich Informationen erhalte über längere Zeitskalen, die dann invariant ist. Und zum Beispiel stellen sich viele Leute die Frage, ob das Gehirn in dieser Phase ist, also ob das Gehirn kritisch ist. Gut, soweit zur Nomenklatur. Und das wollen wir jetzt einfach ausrechnen. Für diese Phasen wollen wir jetzt ausrechnen für das NK-Modell in der normal einfachen Molekularfeld- oder Mean-Field-Näherung. Gut, was bedeutet Mean-Field oder Molekularfeldnäherung? Das haben Sie höchstwahrscheinlich vielleicht noch nicht gehabt in der Physik. Das ist ein allgemeiner Begriff von Molekularfeld. Das kommt von dem Magnetismus. Spricht man, wenn folgendes, Sie stellen sich vor, Sie haben einen Ferromagneten und da sind alle Spins nach oben. Und dann können Sie betrachten, welches ist das effektive Feld an einem Gitterplatz für einen Spin, welches erzeugt ist durch die anderen Magnete. Das heißt, diese ganzen ausgerichteten molekularen Magnete, zum Beispiel in Eisen, erzeugen an diesem Gitterplatz, der natürlich ein Gitterplatz von den eigenen ist, ist auch Eisenatom, ein molekulares Feld. Und das wird eine Energie dann haben, minus μ mal dem molekularen Feld, Magnetfeld, das durch einen anderen Eisenatom erzeugt wird. Denn das magnetische, die Energie in einem äußeren Magnetenfeld ist minus das magnetische Moment, Vektorprodukt, mal dem mal dem äußeren Magnetfeld. Nur, dass das Magnetfeld hier nicht äußeres ist, dass es von einem Labor erzeugt wird, sondern es ist ein äußeres Feld für dieses Atom als äußeres, weil es von den anderen erzeugt wird. Und warum nennt man das ein molekulares Feld? Weil es hier in dieser Näherung gemittelt ist. Also, Sie achten nicht darauf, dass das Magnetfeld von dem oder von dem oder von dem Atom, sondern Sie sagen, es entsteht ein gemitteltes Feld. Mean Field oder Average Field oder Molecular Field. Und in der Mean Field Theorie vernachlässigt man also, woher das Feld kommt und sagt einfach, es wird von den anderen erzeugt und dann berechnet man selbst konsistent die Energie, die Anordnung von diesem magnetischen Moment, rechnet aus, welchen Beitrag es gibt zum mittleren Feld und macht das dann selbst konsistent für alle. Man bekommt eine selbstkonsistent Gleichung, weil dieses Molekularfeld ja nicht vom Himmel fällt, sondern selbstkonsistent durch andere Eisenatome erzeugt wird, die auch diesen Hamiltonien haben, genau den gleichen. Und dann können Sie den Phasenübergang ausrechnen, die Curie-Temperatur und so weiter. Das können Sie tausendfach machen für verschiedene Sachen. Es gibt Mean-Field-Theorien für alle geordneten Phasen, für Supraleitung, für Magnetismus und was Sie auch noch sonst so haben. Natürlich ist die Mean-Field-Theorie nicht der Weisheit letzter Schluss, ist aber die erste Näherung, um qualitativ festzustellen, was passiert. Also Molekularfeldtheorien ist immer der erste Startpunkt in der Physik, um Phasenübergänge zu beschreiben. Gut, und wir machen hier auch Mean-Field-Theorie in der Hinsicht, dass wir allgemeine statistische Überlegungen anstellen und sozusagen genau die Individualität der einzelnen Kopplungsfunktionen vernachlässigen, sondern durch statistische Argumente. Sozusagen wir mitteln statistisch über die Kopplungsfunktion, wie wir hier mitteln über alle Nachbarn. Gut, also Ausgangspunkt. Wir haben also zwei verschiedene Zustände, Sigma 0 und Sigma 0 zur Zeit t gleich 0. Und wir wollen ausrechnen, also mit einem gewissen Abstand zur Zeit t gleich 0, wir wollen ausrechnen, wie sich dieser Abstand mit der Zeit verändert. Das ist dann also folgendermaßen, machen wir uns ein Bild. Wir betrachten also, hier haben wir t plus 1 und unseren Zustand Sigma bei t. Das ist hier also Sigma t und Sigma t plus 1. Und da passiert irgendetwas. Und sagen wir mal, wir haben hier 1, 0, 1, ist eigentlich relativ egal, irgendwas, 0, 0, 1, 0. Und wir haben hier gewisse Kopplungselemente. Also zum Beispiel der hier wird durch diese drei hier beeinflusst. Jetzt haben wir das aber auch für den Zustand. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für den Zustand Sigma T tilde. Der wird parallel auch mit der Zeit verändert. Das ist dann also Sigma T plus 1 tilde. Und der Anfangszustand ist also fast der gleiche, weil die ähnlich sind. Aber wir haben hier hier fehlt irgendwo eines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich hier. 1, 2, 3, 4, 7. Also 1, 0, 1, das ist das Gleiche. Und dann mache ich mal hier einen ich habe wieder 2 geändert, wollte nur 1 ändern. Das ist auch egal. 1, 0, 1, 0. Sagen wir, ich ändere diesen hier. Und sagen wir mal, dieser Zustand hier wird durch die beiden hier erzeugt. Also so, so, so und so und so. Gut. Und jetzt kommt es natürlich darauf an. Also, bei dieser Zelle hier, der wird zur Zeit t plus 1 der gleiche sein hier und hier. Warum? Weil der Zustand hier der gleiche ist und die Kopplungsfunktionen auch die gleichen sind. Bei dieser Zelle hier ist es so, die Kopplungsfunktionen sind zwar die gleichen, aber der Ausgangszustand ist verschieden. Das heißt, diese Zelle kann zum nächsten Zeitschritt verschieden sein. Muss es aber nicht. Warum muss es aber nicht? Zum Beispiel, wenn ich die konstante Kopplungsfunktion habe, dann ändert sich es nicht. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit ist jetzt diese Zelle und diese Zelle verschieden? Die Wahrscheinlichkeit ist 1/2, weil ich nehme an, dass ich keinen Magnetisierungsbias habe, also die Wahrscheinlichkeit, da 0 und 1 hervorzukommen, 1/2 sind. Also in der Wahrscheinlichkeit 50% sind diese beiden und diese beiden verschieden, weil mindestens eines hier der kontrollierende Elemente verschieden sind. Deswegen haben wir die folgende Update-Rule, dass die Hamming-Distance t plus 1 gleich k halbe d von t ist. Die Hamming-Distance misst, wie viele verschiedene Elemente ich habe. Wenn ich keine verschiedenen Elemente habe, 0 zur Zeit t, kann ich auch im nächsten Zeitschritt keine verschiedenen haben. Jedes Element, das hier und hier verschieden sind, kann k Elemente zum nächsten Zeitschritt beeinflussen, wobei k ist ja die Anzahl der kontrollierenden Elemente. Nicht? Also es hat im Durchschnitt k kontrollierende Elemente, gleich bedeutet das, dass dieses Element k beeinflussen kann, weil es im Durchschnitt als ein kontrollierendes Element von k zu anderen Sites ist. Und mit der Wahrscheinlichkeit 1/2, also mit 50%, wächst die Hamming Distance dann auch an. Das sehen Sie, also ist typischerweise ein Molekularfeld Argument, weil ich einfach den statistischen Durchschnitt von allen Realisierungen genommen habe. Ich habe einfach ein statistisches Element genommen, das für große Systeme sicher gilt, aber sicherlich falsch ist, wenn ich nur ein kleines Minisystem habe von 3 Gitterplätzen oder so. Aber wenn n sehr groß ist, ist das Argument sicher gut. Aber für n gleich 2 oder 3 ist dieses Argument sicherlich vollkommen falsch. Ja, und damit bin ich natürlich schon fertig. Das ist also wirklich sehr einfach. Denn jetzt kommt es nur darauf an, ob k größer oder kleiner als 2 ist. Nee? Denn dann habe ich, wenn ich das iteriere, d von t gleich k halbe hoch t d von 0. Und das wächst an, wenn k größer als 2 ist und wächst nicht an, wenn k kleiner als 2 ist. Oder das kann ich auch schreiben als d von 0 mal e hoch t, der Logarithmus von k halbe, was natürlich identisch ist. Und dann habe ich jetzt also meinen Lyapunov-Exponenten lambda gleich ln k halbe. Und der ist natürlich gleich größer 0 für k größer 2 und kleiner 0 für k kleiner 2. Also habe ich meine Phasen, chaotic phase für k größer 2, critical k gleich 2 und frozen darunter. Also wenn Sie alles vergessen über boolesche Netzwerke, das sollte man sich erinnern. Das NK-Netzwerk nennt man das. NK oder Kaufmann-Netzwerk ist kritisch für K gleich 2. Und das ist aus verschiedenen Gründen interessant. Einmal natürlich, dass man überhaupt eine kritische Phase finden. Und es ist auch interessant, wenn man wirklich, also zum Beispiel Genregulationsnetzwerke in der Natur bestimmt. Und dann kennt man ja die Kopplungskonstanten ungefähr, das K ungefähr. Dann gibt es wirklich Ks, wie wir nachher mal ein Beispiel machen, bei der Hefezelle. Das hat ein K von 2,4 oder irgend sowas in der Gegenordnung, in der Gegend. Ist natürlich ein Mini-Netzwerk. Das gilt natürlich hier nur für sehr große N. Also valid for N to infinity. Und diese Genregulationsnetzwerke sind Mini-Netzwerke. Aber trotzdem ist es interessant, dass die Anzahl kontrollierender Elemente im Durchschnitt nicht 20, 30 oder 100 sind, oder 0,1, also Größenordnung verschieden sind, hätte ja auch sein können, sondern Pi mal Daumen in dieser Größenordnung überhaupt liegen. Wir warten jetzt kein kritisches Genregulationsnetzwerk, aber es ist interessant, dass es in einer ähnlichen Größenordnung liegt. Zur kritischen Phase. Also die kritische Phase ist natürlich dann immer sehr subtil zu beobachten. Also die chaotische Phase geht halt auseinander und in der gefrorenen Phase geht alles zusammen. Es geht also, wenn Sie nah genug starten, dann werden Sie im Normalfall im gleichen Attraktor landen und dann in dem gleichen Zyklus herumgehen. Dann sind Sie eingefroren, werden wir noch genauer besprechen. Und in der gefrorenen, in der chaotischen Phase wird es halt im Allgemeinen so sein, auch wenn Sie nahe starten, dann werden Sie irgendwann in verschiedenen Attraktoren landen. Also es kann größer sein oder auch mal ein Punktattraktor sein. Also es müssen nicht immer Zyklen sein. Kann man ein Punktattraktor sein, kann man ein Zyklus sein. Und das heißt, auch kleine Abstände werden größer. Irgendwann bleibt der Abstand natürlich endlich, weil das System ist endlich. Der Abstand kann nicht unendlich groß werden. Und irgendwann landet jedes in Attraktor. Und in der chaotischen Phase werde ich im Normalfall oder in verschiedene Attraktoren landen, während in der gefrorenen Phase werde ich im Normalfall im gleichen Attraktor landen nach langen Zeiten. Und in der kritischen Phase kann man das halt nicht so sagen. Das sind halt kleine Fluktuationen, das ist sehr diffizil, da kann man nicht universelle Aussagen machen. Es wird normalerweise halt Power Loss geben, aber das hängt dann vom System und System ab, was dann genau passiert. Es ist dann halt kritisch. Und da stellen sich halt zwei Fragen, so allgemeiner philosophischer Natur. Und die Frage ist, existieren Phasenübergänge in einem biologisch sehr relevanten Teil unseres Körpers, nämlich im Gehirn? Und zwar dynamische Phasenübergänge. Wie Sie sehen hier, ist das ein dynamischer Phasenübergang. Und wenn Sie das also auftragen als Funktion von K, und Sie haben jetzt 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so, dann haben Sie hier die kritische Phase und hier haben Sie Frozen und hier haben Sie Chaotik. Nun ist das ja ein Beispiel für einen Phasenübergang. Es kann andere dynamische Phasenübergänge geben. Und außerdem werden wir sehen, ist jetzt nun die Anzahl kontrollierender Elemente nicht das einzige Parameter, welchen einen Phasenübergang treiben kann. Wir werden das später verallgemeinen. Sie können auch den Magnetisierungsbias ändern und dann so den Phasenübergang treiben. Und die Dynamik ist halt vollkommen verschieden. Und diese Phasendiagramme, Übergänge, wie wir aus der Physik kennen, hier nämlich zum Beispiel aus dem Magnetismus, in der Superleitung ist es ähnlich, gibt es echte Emergenz. Das ist also verbunden mit, also im gewissen Sinne, auch wenn das so manchmal ein bisschen philosophisch ist, aber mathematisch in der Physik eindeutig ist, ist die Summe der Teilchen mehr als das Einzelteilchen, weil hier ein globales Magnetfeld entsteht. Also beim Magnetismus ist es nicht ganz so klar, weil ich sozusagen beim Magnetismus mir vorstellen kann, ich habe lokale Magnete und die richten sich alle aus und dann ist der Magnetismus sozusagen die Summe der Einzelteilchen. Aber wenn Sie die Superleitung nehmen, also die Paarbildung von Elektronen, gekoppelt sagen wir durch phononische Wechselwirkung, dann ist das echt was Neues. Ein oder zwei Elektronen sind nicht ein bisschen superleitend, aber alle zusammen können superleitend sein, nicht notwendigerweise. Es gibt massenhaft Metalle, die nicht superleitend sind, aber einige werden. Und das ist eine strenge mathematische etwas Neues, was passiert. Das kennen wir aus der Physik. Die Frage ist, das ist ein Beispiel von einem dynamischen Phasenübergang. Die Dynamik ist qualitativ verschieden, hier und dort. Ich habe also ein qualitativ verschiedenen dynamisches System. Also nicht das dynamische System ist anders, aber das dynamische Verhalten ist qualitativ anders. Und eine der Fragen ist, gibt es im Gehirn solche qualitativ verschiedene Zustände? Und einer der großen Kandidaten, über den immer wieder spekuliert wird, ist das Bewusstsein. Consciousness. Irgendwas ist hier falsch. Naja, Conscious. Ja, das Bewusstsein jedenfalls. Die Frage sozusagen, ist das Bewusstsein, das ist wie gesagt sehr spekulativ, ein emergentes Phänomen? Das heißt, viele, viele Neuronen, die zusammen feuern und gewisse Korrelationen haben, können qualitativ etwas Neues erzeugen. Nicht, weil es Metaphysik ist, wie ein Geist oder so, sondern im gleichen Sinne, wie viele Elektronen zusammen qualitativ etwas Neues erzeugen können, nämlich die Supraleitung, die man präzise messen kann, die nichts Metaphysikalisches ist, sondern ein präziser physikalischer Zustand, der natürlich aus der Schrödinger-Gleichung herleitbar ist, aber trotzdem, wenn man ein paar Elektronen ansieht, denen das nicht anmerkt, ob es solche emergenten Phänomene im Gehirn gibt oder ob es alles nur sozusagen Maschinen, also der Unterschied ist, sozusagen das ist jetzt Philosophie, viele Leute denken, wir wissen oder wir haben Angst davor, uns vorzustellen, dass es im Gehirn nur biophysikalische Vorgänge gibt und sonst nichts, dann sind wir ja nur Maschinen, weil sie denken, Maschinen sind einfache Wenn-Dann-Geräte und das ist sozusagen nur ein komplexes Wenn-Dann-System. Dann macht es qualitativ bei diesen Überlegungen, von der philosophischen Ebene gesehen, einen Unterschied aus, ob es Emergenz gibt oder nicht. Weil eine Maschine, die emergentes sozusagen Verhalten zeigt, ist qualitativ unterschiedlich von einer normalen Maschine, wie sie in ihrem Haushalt stehen haben, die kein emergentes Verhalten zeigt. Aber das ist, wie gesagt, sehr spekulativ, wird häufig darüber philosophiert. Könnte sein, könnte nicht sein. Wir haben keinerlei Ahnung, ob das wahr ist oder nicht, obwohl wir sicher einige Millionen schon wissenschaftliche Artikel über das Gehirn haben, ist das eine vollkommen offene Fragestellung. Ja?
Dass wir jetzt hier für Critical Kracker 2 haben, das ist auch der Grund dafür, dass bei Supraleitung die Cooper-Paare aus 2 Ecken.
Bei den Superleitungen Also Sie können sich auch Collar-Superleitung vorstellen, zum Beispiel wenn Sie Quarks haben. Quarks haben drei Farben, rot, grün und blau, was auch immer. Und dann könnten Sie sich auch vorstellen, dass drei Quarks ein Paar bilden. Bei der Superleitung ist es der Fall aus zwei Gründen, weil Sie ein Singlet bilden wollen. Also im Wesentlichen ist es ein CK Spin hoch, C minus K Spin runter, Kreuz, Minus oder Plus, je nachdem wie man es schreibt, wegen fermionischer Vertauschungsrelation, CK runter plus C minus K hoch plus 1 durch Wurzel 2. Und das ist ein magnetisches Singlet, das heißt das magnetische Moment von diesem Paar ist 0 und außerdem ist auch das Gesamtimpuls, weil Sie K und minus K haben, also an der Fermi-Fläche haben Sie ein Elektron hier und ein Elektron dort, das Sie paaren. Der Gesamtimpuls ist 0. Sie brauchen die Paare, damit die Quantenzahlen sich gerade aufheben. Also Sie brauchen ein Paar, damit der Impuls sich aufhebt, K und minus K. Es gibt auch Superleitungen mit endlichen Impuls, aber hat man leider noch nicht festgestellt. Rein theoretisch ist das möglich, aber energetisch nicht günstig. Damit der Spin sich aufhebt. Das ist auch nicht unbedingt notwendig. In Helium-3 gibt es Phasen, also Helium-3 sind Fermionen, weil das magnetische, also Helium-3 hat zwei Protonen und ein Neutron und ist deswegen ein Spin-1/2-Teilchen. Also wie ein Elektron ist es ein Spin-1/2-Teilchen. Helium-3 wird deswegen superflüssig und ist das Paradebeispiel für eine superflüssige, also bei Millikelvin. Und dort gibt es auch Phasen, wo die beiden parallel sind. Aber es ist einfach energetisch günstiger, wenn die Quantenzahlen sich aufheben. Und zwar massiv energetisch günstiger. Nur unter sehr großen Ausnahmefällen können Sie was Komplizierteres bilden. Also die Energieüberlegungen sagen, das ist massiv günstiger. Es ist extrem schwer, Superleitung zu auch mit Paaren oder was Komplizierteres kennt man gar nicht, zu bilden, die nicht Paare haben. Es gibt aber noch kompliziertere Vielteilchen-Systeme, die nicht aus Paaren aufgebildet sind, sondern wo alle zusammen sind. Und zwar der Fractional Quantum Hall Effect. Das ist ein noch viel fantastischer Zustand, wo die Emergenz noch frappierender ist. Das ist ein Zustand, den Sie in einem zweidimensionalen Elektronengas gewinnen, wenn Sie ein sehr starkes transversales Magnetfeld haben. Da gab es eine ganze Reihe von Nobelpreisen, die auch jetzt benutzt werden, um die Widerstand zu standardisieren. Also der Widerstand ist über den fraktionellen Quanten-Hall-Effekt, das ist der Norm des Widerstandes. Und die Elektronen haben ja alle die Ladung E. Und die Ladung E ist ganz zahlig. Und im fraktionalen Quanten-Hall-Effekt, dann haben Sie Anregungen, die Ladung E Drittel haben. Das heißt, und das ist jetzt nun wirklich echt emergent in der Hinsicht, Sie haben eine Anregung, also einen energetischen Eigenzustand, der eine Drittelladung hat, obwohl jedes Elektron, das dazu beiträgt, nur eine ganze Ladung hat. Und zwar ist es echt quantisiert, also man kann zeigen, das ist nicht nur ungefähr ein Drittel, sondern echt quantisiert, weil es so Plateaus gibt im niedrigenergetischen Sektor. Und das ist ein Zustand, wo man nicht Paare hat, sondern wo alle Elektronen zusammen wirken müssen, um diesen fraktionellen Quanten-Hall-Effekt zu generieren. Also ein echter Vierteilcheneffekt. Und das war wirklich sehr frappierend. Das nennt man fraktionelle Statistik. Die Elektronen oder die Anregungen, die nennt man auch Anions, weil die sind nicht Fermion und Boson, sondern haben die Statistik dazwischen. Sie kennen vielleicht Fermion, Statistik 1/2 und Boson, Statistik 0. Wie ist die Statistik definiert? Die Statistik ist definiert, wenn Sie ein Elektron haben oder ein anderes Elektron und Sie tauschen es aus, dann kriegen Sie die Phase E hoch I Pi, nämlich minus 1. Wenn Sie zwei Elektronen vertauschen, wegen der Fermi-Statistik, kriegen Sie E hoch I Pi. Und bei den Anions, bei den Anregungen vom kriegen Sie halt ein Drittel, E hoch I Pi Drittel. Das heißt, wenn Sie zwei Anions vertauschen, zwei Anregungen, kriegen Sie eine fraktionelle Statistik. Und das ist dann sozusagen auch echte Emergenz. Vollkommen überraschend, so Anfang der 80er Jahre experimentell entdeckt und dann theoretisch auch erklärt. Aber das kam vollkommen überraschend, da hat nie jemand dran gedacht, 50 Jahre vorher. Und das ist auch eine Lösung der Schrödinger-Gleichung, der ganz normalen Schrödinger-Gleichung, wie sie kennt. Nur ist die Coulomb-Wechselwirkung wichtig, das ist also getrieben durch die Coulomb-Abstoßung der Elektronen. Also die Coulomb-Abstoßung der Elektronen treibt diesen fraktionellen Quanten-Hall-Effekt. Und das ist also ein ganz flaches Coulomb-Gas, so in Halbleitern, eine ganz dünne Schicht, ein zweidimensionales Coulomb-Gas. Und da wird die Elektronengas, und da wird die Coulomb-Wechselwirkung wichtig und treibt unter gewissen Bedingungen diesen fraktionellen Quanten-Hall-Effekt. Aber wie gesagt, das ist Vierteilchenzustand, Lattenscher-Flüssigkeiten, ein anderer Vierteilchenzustand ist auch ein Vierteilchenzustand ohne Paare. Also das Superleitung immer Paare. Die Paare sind übrigens nicht fest in der Superleitung. Also nicht, dass ein Elektron verheiratet ist mit dem anderen, sondern die fluktuieren ständig. Das sehen Sie daran, dass im normalen Supraleiter die Paare einen Radius haben von vielleicht 1000 Angströmen und da unten Millionen von Elektronen dazwischen sind. Aber das sind keine feste Paare, sondern die sind ständig fluktuierend und wechseln. Also das ist nur im Mittel so. Also es ist ein sehr vereinfachtes Bild. Gut, dann wie angekündigt machen wir Schluss für heute, dann um halb.